Willkommen bei Antenne Baldrian mit dem Claudio.
Und dem Dominik.
Ja, schön dich zu sehen.
Ja, das
wieder einmal.
Ein erfolgreiches Experiment in die Fernausgabe.
Ja, aber es hat ja so funktioniert. Wir reden heute hauptsächlich über die Türkei. Wir fangen auch mal an mit deinem Business-Trip, kann man dem so sagen.
Ja, also ich habe kein Business gemacht, aber es ist vor allem um Business gegangen.
Ja. Genau. So. Ja, erzähl doch mal, was ist eigentlich da dein Auftrag gewesen?
Mein Auftrag?
Für die Zeitung. Du bist ja für die Zeit, für die Luzerner Zeitung, bist
ja
da gewesen.
Oder? Ja, also wir sind eingeladen worden von der türkischen Investitionsagentur. Das ist eigentlich so quasi die Wirtschaftsförderung, die dafür zuständig ist, ausländische Direktinvestitionen zu akquirieren. Mhm. Und die ist direkt im türkischen Ministerpräsidenten unterstellt. Und da bin ich dort hingegangen und habe viele Hände geschüttelt, viele Konferenzen gehabt und viele steife Termine.
Viele Visitenkärtchen.
Und vom Land selber habe ich leider nicht wahnsinnig viel gesehen. Mhm. Aber es war trotzdem spannend gewesen. Mhm.
Wie geht das so ab, wenn man vom türkischen, wie heisst das, Investitions oder was?
Also wie es offiziell heisst für Türkisch, weiss ich nicht. Es ist da Investment Support and Promotion Agency, heisst es auf Englisch.
Ja. Und das heisst, da kommt einfach, kommen diverse Zeitungen, kommen da mal eine Einladung über und schicken dann jemanden.
Ja, das ist von Deutschland aus organisiert worden, von zwei Deutsch-Türken, die dort so eine Unternehmensberatung haben, aber die sind auch irgendwie verwandelt mit der türkischen Regierung, also mit der AKP, der Regierungspartei. Und die haben verschiedene Schweizer Zeitungen oder Medien angefragt und ja, haben das Programm zusammengestellt, das vor Ort völlig anders ausgesehen hat als vorher.
Okay.
Das ist ja auch so etwas, wenn Türken sagen, oder wenn sie fragst, was so speziell sei am Standort Türkei und so, oder was so speziell sei an der Mentalität, heisst immer, sie sagen sehr flexibel. Mhm. Das ist echt so ein schönes Wort für chaotisch. Hat es mir manchmal gestankt und ja. Okay. Aber ja. Nein, und du wirst eingeladen und ja. Mhm. Muss man vielleicht auch sagen, dass der alles zahlt ist halt, oder? Du zahlt dir den Flug, zahlt dir die Unterkunft, Verköstigung und so.
Mhm.
Es ist manchmal so eine Grauzone, ob man so etwas macht und so. Man nimmt das auch nicht immer an als Medium. Auf der anderen Seite muss man halt sagen, jetzt einfach selber mal eine Woche in die Türkei gehen, ein bisschen rumschauen, das würde finanziell nicht in der Liga für eine Zeitung wie unsere.
Mhm. Ja. Und hättest du vielleicht auch nicht all die Türen offen?
Ah ja, oder? Das sowieso nicht, ja.
Jetzt halt in so einem Rahmen hast.
Mhm.
Ja, und wie fühlt sich das an? So, also es gilt ja mittlerweile so ein bisschen als No-Go-Area, oder? Für Journalisten.
Ja, das ist natürlich...
Fühlt man das, oder ist das ja auch ein anderer Groove, oder, wenn man eingeladen ist?
Ja, also das Lustige ist ja mal, wenn du sagst, ja, du gingst in die Türkei und sagst, eingeladen worden von der Regierung und so, sagen dann alle, und so, wirst verhaftet und so. Und es gibt wirklich auch Leute, die das ernsthaftes Gefühl haben, dass das so ist.
Mhm.
Ich muss ehrlich gesagt sagen, ich habe das auch, ist mir auch schnell durch den Kopf gegangen, ist ja völlig klar. Aber also es war überhaupt kein Problem gewesen. Und ja, hättest du wahrscheinlich müssen gröberen Unfug machen, als du irgendwie Probleme bekommen hättest. Weil es ist halt, ja, die wollen halt, es ist eben um die Wirtschaft gegangen und die wollen natürlich Türkei positiv darstellen.
Mhm.
Und was haben sie denn davon, wenn sie irgendeinen Schweizer Journalist, der überhaupt keinen Namen hat, irgendwie in Sachen Türkei und so, dort runter einladen und dann nennen sie den fest. Also was gewinnen sie aus dem raus?
Mhm. Nichts,
oder? Ja.
Genau.
Aber es ist noch schwierig zu sagen. Die politische Situation ist halt so, wie sie ist. Man kann davon halten, was man will. Ich bin jetzt halt dort eben mit Regierungsleuten, das sind vor allem auch Beamte gewesen, die uns dort begleitet haben von der Agentur, also sind Staatsangestellte. Und die ja, haben halt eine klare Haltung, was die Frage angeht.
Und dann sind ihr ja, also ihr sind nicht nur, ihr sind teilweise Schweizer Firmen anschauen, oder?
Mhm.
Aber nicht nur. Also,
nein, ja. Schweizer Firmen habe ich eigentlich nur eine gesehen.
Mhm.
Wir sind da am ersten Tag sind wir so einen Start-up-Hub anschauen. Start-up-Hub heisst der. Der ist so zumindest in Istanbul, in dem Geschäftsviertel Levent, so dort, wo da so ein bisschen die Hochhäuser sind und so.
Mhm.
Und ja, das ist dann wirklich halt so ein bisschen Silicon Valley-Verarschung. Also Verarschung, es klingt jetzt fies und so, aber es ist halt so mega dynamisch und wir sind erfolgreich und halt so den Start-up-Groove und so. Und dann haben dort so ein paar Leute, die dort arbeiten, ihre so Projekte vorgestellt. Das sind halt in der Regel irgendwelche Big-Data-Projekte und so. Also jetzt um ein Beispiel nennen, der macht so, wie sagt man dem, so Software für Kameras, die Sachen erkennen und so. Also es geht so weit, dass er davon geredet, dass sie so Kameras könnten, eben so in Bus und so installieren, wo dann würden so verdächtige Gegenstände und verdächtige Leute irgendwie erkennen.
Mhm.
Was dann im politischen Kontext schon ein bisschen schwierig ist, ehrlich gesagt. Also da kann man sich ganz grusige Sachen vorstellen.
Ich finde es sympathisch.
Es hat so zwei Frauen gegeben, die eine Firma haben, die so Umfragen macht. Mhm. Also die haben so eine Umfragesoftware. Das ist eigentlich einerseits so eine Seite, wo jeder kann irgendeine Umfrage machen und die draufstellen, aber sie möchten das so anbieten für Medien. Mhm. Zum Beispiel für Türiet haben sie es gemacht, das ist die grösste Zeitung von der Türkei.
Ja.
Wo dann halt echt die Technologie einbettet auf ihre Seite.
Mhm.
Da hat es noch einen gegeben, der so für Online-Shops wie sagt man dem schon wieder, so Profile erstellen von Kunden, oder?
Mhm.
Also wenn du in einen Online-Shop gehst, klickst du irgendwelche Artikel an und so und das System möchte das nächste Mal wieder, wenn du kommst und tut dir halt so Sachen anbieten, halt, was man so könnte, oder?
Ja.
Jetzt nicht so die grosse Hexerei.
Aber da geht etwas ab.
Ja, und die sind halt alle ja schon international unterwegs, teilweise. Also eben der jetzt mit den Online-Shops, die haben glaube ich ein Büro in London aufgetan und in Berlin.
Mhm.
Und haben auch Schweizer Kunden, zum Beispiel glaube ich Vögel ist aus,
ja.
Steht dabei. Ja.
Mhm.
Das war so ein bisschen der erste Tag gewesen. Wir sind dann noch weitere Start-ups anschauen bei der Uni, Technische Uni in Istanbul. Die ist wunderschön gelegen, so auf einem Hügel oben. Das ist eigentlich so ein abgeschlossenes eigenes Dorf mit Eingangskontrolle und allem drum und dran. Und die haben halt auch so Start-up-Förderung dort.
Mhm.
Und ja, das ist dann halt wirklich so, ich weiß auch nicht, mir kommt das aber so schräg rein, ich habe das Gefühl, ich muss jetzt auch gerade eine Firma gründen. Ja, nein, es ist halt alles so mega erfolgreich, dynamisch und super und perfekt und so. Aber ja, das ist halt wahrscheinlich nicht ein wahnsinnig repräsentativer Ausschnitt aus der türkischen Wirtschaft.
Ja, aber es ist ja jetzt doch auch, mittlerweile bringt ja der Dienstleistungssektor in der Türkei anscheinend 60% circa vom BIP auf.
Mhm.
Ist das auch, also ist das der Fokus gewesen, vor allem Dienstleistungen oder auch Industrie?
Nein. Ich meine, gerade so für europäische Firmen ist natürlich das auch als Produktionsstandort sehr interessant. Sie haben eine mega grosse Autozulieferindustrie, aber auch Autobauerindustrie, zum Beispiel Ford ist dort und Renault.
Mhm.
Und eben die Schweizer Firmen, die wir sind anschauen, Angst und Pfister, die haben dort auch so einen Standort, der vor allem Autoteile baut. Ja. Und ja, für das ist eigentlich so dort so die Region um Bursa. Das ist so eine Stadt, die so 2,5 Stunden Autofahrt entfernt ist, ungefähr am Marmara-Meer.
Mhm.
Dort unten dran. Dort sind wir auch reingegangen und dort ist eben so ein bisschen die Autoindustrie daheim und so.
Mhm.
Ja, das ist halt auch gross. Gross ist auch die ganze Landwirtschaftsgeschichte und so, Food-Bereich.
Aber das ist jetzt, eben, das ist nicht das Thema gewesen, der Agrarsektor?
Nein, ja. Nicht speziell, nein.
Mhm. Ich habe mal gelesen, dass das der weltgrösste Haselnussproduzent sei von der Welt. Also und Ferrero, das sei irgendwie anscheinend der weltgrösste Haselnuss Käufer von der Welt.
Ja, kann ich mir gut vorstellen.
Das am Rand. Wie ist das überhaupt so einzuschätzen? Aber wieso gibt es so eine Investitionsagentur für die Türkei? Es ist ja eigentlich auch so, dass die Türkei hat ja schon seit längerem auch das negative, also das Leistungsbilanzdefizit, wo sie eigentlich angewiesen sind, das eigentlich auch längerfristig eben mit neuen Investitionen zu decken.
Mhm.
Also vielleicht noch kurz, Leistungsbilanz ist ja eigentlich so eine Gesamtrechnung von einer Volkswirtschaft, wo also nicht nur das BIP, sondern auch noch eben Dienstleistungen und auch Zahlungstransfers beinhaltet. Und dort haben sie ja anscheinend eben immer mehr Mühe, das ja auch mit externen Investitionen überhaupt zu decken, oder?
Mhm. Ja, das Problem ist halt, sie haben da auch einen Rückgang gehabt von den ausländischen Investitionen, also direkten Investitionen, wegen diesen politischen Verwerfungen, sind Putsch und so. Also gehen sie davon aus, dass es wegen dem ist. Ja, und sie haben halt das Interesse daran, eben mich auch zu produzieren dort, damit sie mich exportieren können und eben schlussendlich die negative Handelsbilanz irgendwann zu einer positiven zu machen, oder?
Mhm. Aber das ist ja nicht, also per se ist das eigentlich nichts Negatives, oder? Du, also so eine, eben jetzt das Leistungsbilanzdefizit, es wird einfach der negativ, wenn du eigentlich nur durch höheren Konsum irgendwie kannst abdecken und dann halt, aber wenn sozusagen die Investitionsleistung auch nicht dann wieder erbracht wird, um auch den Wirtschaftsoutput dann irgendwie zu vergrößern.
Ja, es also ist nichts Negatives. Also so in der Wahrnehmung, zum Beispiel Deutschland ist ja mega extrem stolz darauf, dass sie da Exportweltmeister sind und so und positive Handelsbilanz und solche Sachen. Mhm. Die Amerikaner haben global eine negative Handelsbilanz. Also,
aha, ja, die haben ja schon seit Jahrzehnten. Ja.
Und was in der Türkei noch speziell ist, sie haben einen mega krassen Strombedarf, den sie nicht abdecken können. Also ein grosser Teil von dem Defizit macht Stromimporte aus.
Ah.
Das ist ziemlich krass. Und sie wollen da AKWs bauen.
Mhm.
Was dort natürlich noch relativ heikel ist, weil es ein Erdbebengebiet ist. Ja. Ich habe gehört, dass sie sogar auf so einer Falte eins bauen wollten und da hat es wirklich Protest gegeben und das ist da abgelassen worden.
Ja.
Aber der Strombedarf ist ein grosses Thema immer wieder gewesen.
Mhm.
Also, die Bevölkerung wächst auch extrem, es sind jetzt mittlerweile 81 Millionen Menschen. Ich glaube bis 2045 werden es irgendwie etwa 95 sein, geht man davon aus. Das ist wirklich krass.
Also gut, gerade bei so Industrieinvestitionen ist ja eben gerade so Stromangebot ist ja immer wieder das Thema. Also könnte man ja da aus der Schweiz, wo dann halt so Industrieproduzenten angewiesen sind auf zahlbaren Strom. Oder?
Mhm. Ja, wir sind auch noch bei der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, die irgendwie, glaube ich, seit 2008/2009 auch in der Türkei aktiv ist. Das ist so eine Bank, die auch so Investitionen macht, Kredit vergibt und so. Das ist eigentlich so quasi wie eine kleine Weltbank, die das auch macht. Die ist nach dem Fall vom Eisernen Vorhang gegründet worden, um eben so die Ostländer irgendwie auf die Beine zu bringen. Die sind eben auch in der Türkei aktiv und sie haben auch gesagt, so einen grossen Fokus legen sie so auf Energieeffizienzprojekte, oder?
Ja.
Damit man das kann effizienter gestalten, die ganze Wirtschaft.
Mhm. Wie ist das so einzuschätzen jetzt von dieser Investitionsagentur in der Türkei? Aber die Türkei wird ja im Moment ja vor allem politisch wahrgenommen. In Europa, vor allem negativ.
Mhm.
Also erstens ja durch die inneren Entwicklungen, eben was alles nach dem Putsch passiert ist. Ja, die ganzen Entlassungen, so eine Art Erodieren vom Rechtsstaat, wenn man so sagt. Oder auch die ganze die Veränderung ja auch vom ganzen Staatswesen, oder? Wo jetzt Erdogan ja auch vorantreibt, zu so einem autoritären Präsidentschafts- oder Präsidialstaat.
Das Präsidialsystem, weg vom so Regierungskoalitionssystem hin zum Präsidialsystem. Ja. Ja,
ist das ein Schmusekurs oder ist das sind auch so wirtschaftliche
Beziehungskurs von M zu M?
Also von der Türkei jetzt auf Europa oder ist das einfach normales wirtschaftliches Networking?
Ja, das
ist wenig mit Politik zu tun hat, oder?
Das hat natürlich alles mit Politik zu tun, aber das ist relativ schwierig zu einschätzen. Ich glaube, sie haben schon einen Kurswechsel vollzogen, nicht zuletzt auch mit der Freilassung von Yücel. Sagen sie auch, sie wollen die Beziehungen zu Deutschland wieder verbessern. Deutschland ist immer noch, glaube ich, der wichtigste Handelspartner von ihnen. Aber ich weiss jetzt nicht, ob das eine gross angelegte Offensive jetzt ist. Oder sie haben schon, glaube ich, vor einem Jahr haben sie schon so eine Reise gemacht mit deutschen Journalisten. Also das wird halt schon so ein bisschen Trend. Und man muss natürlich auch klar sehen, dass für die Firmen ist es eigentlich scheissegal, ob jetzt der Erdogan irgendwelche oder die Regierung irgendwelche Oppositionelle einspielt oder irgendwelche Journalisten, die wollen einfach Rechtssicherheit für ihre Investitionen, oder? Darum, das Justiz-Ding, das ist schon auch ein Thema gewesen. Ich glaube, irgendwie ein Fünftel von allen Richter sind irgendwie entlassen worden, glaube ich. Da haben sie halt das Problem, oder? Ich habe gehört, dass man jetzt mit 24 Richter werden in der Türkei, also direkt von der Uni und so. Also so wollen sie das eigentlich lösen. Ja, aber das politische oder wir sind ein paar Journalisten da gewesen, logischerweise ist das immer ein Thema, aber es ist halt ein extrem schwieriges Thema.
Ja.
Und du kannst dir vorstellen, das sind Leute, die, also mit denen, die man zukennt, die kommen eben aus dem Wirtschaftsbereich und so, wo eigentlich sie hätten gern, dass man das politische strikt von dem trennt und so, das ist für sie eine andere Geschichte.
Mhm.
Was natürlich für uns nicht so ist, oder? Als Journalisten, wir sind ja keine Investoren.
Ja.
und das ist schon krass, oder? Wie der wirklich jedes Mal, wenn das Gespräch auf das Thema gekommen ist, wie einfach die Stimmung sich verändert hat in diesen Räumen. Wie die Leute einfach nervös geworden sind. Sie, du hast gerade gemerkt, sie gehen so in eine Verteidigungshaltung ein, sie fühlen sich gerade extrem angegriffen.
Mhm.
Sie fühlen sich auch extrem unfair behandelt vom Westen oder von den westlichen Medien und so. Und das ist dann schon schwierig. Also du kannst eigentlich nicht normal über das reden.
Mhm.
Es wird alles gerechtfertigt, oder? Alles, was in dem Putsch passiert ist. Wir reden da so von einem nationalen Trauma und so. Und das müssen wir doch verstehen, die Reaktion und so. Wo ja aus unserer Sicht eine Überreaktion ist, zu einem grossen Teil, oder?
Mhm.
Es herrscht da mega das Gefühl vor, und das, da mag ich mich auch noch gut daran erinnern, wo das war, wann war das? 15. Juli 2016, der Putschversuch.
Mhm.
Auch bei mir selber bin ich mir nicht so sicher gewesen, ist das gut oder nicht. Also weißt, wäre es eigentlich besser, wenn wir den Erdogan oder den Vorteil schon anspinnen, wenn wir den jetzt wegputschen oder nicht.
Mhm.
Und das offenbar hat man das in den westlichen Regierungen auch so gesehen. Und hat erst noch ein paar Tage, wo es wirklich klar ist, dass es gescheitert ist, hat man sich auf die Seite von der Regierung gestellt. Und das ist etwas, was sie einfach nicht vergessen haben. Mhm. Also eben gerade so die Regierungsleute, oder? Die fühlen sich da so ein bisschen im Stich gelassen und sie fühlen halt, also sie haben das Gefühl, sie wären eben ungerecht. Also so Perception ist immer so so gewesen, Wahrnehmung im Westen.
Mhm.
Das ist völlig falsch von der Türkei. Was das Thema angeht, wo ich halt, ja, ist, also für mich ist es noch schwierig zu einschätzen. Ich bin jetzt irgendwie drei, vier Tage dort gewesen. Also,
ja, ja.
Kann man da nicht ein abschließendes Bild vormachen, ehrlich gesagt.
Mhm.
Dass Sachen gehen, die nicht sauber ablaufen, das ist völlig klar. Auch das Vorgehen gegen Kurden und so, das wird halt so gerechtfertigt, dass sie sagen halt, ja, PKK ist halt einfach eine Terrororganisation, die nicht so kompromissbereit ist, darum muss man gegen die vorgehen.
Ja.
Darum muss man auch gegen die IPG in Syrien vorgehen, weil die quasi von Syrien her wieder die Türkei angreifen und so, weil das eigentlich eine Schwesterpartei oder die Schwesterorganisation von der PKK ist.
Gut, das sind ja jetzt aber auch nicht unbedingt neue Themen, oder? Also das sind ja eben gerade die ganze PKK und Kurdenfrage in der Türkei schon eigentlich eine alte Geschichte,
ja, sozusagen. Ja.
Also das ist ja nicht...
Aber das Spannende ist ja, jetzt gerade am Erdogan, der ist ja eigentlich der Erste, der ernsthafte Friedensbemühungen gemacht hat, oder? In seinen ersten Jahren. Er hat auch das Verbot von der kurdischen Sprache und so aufgehoben. Ja, und die sind eigentlich relativ weit gewesen in diesem Prozess. Und dann hat es dann irgendwann einfach abgebrochen und ist voller Härte wieder auf die losgegangen. Obwohl, ja, da muss ich auch sagen, wir haben halt auch wirklich, also in der Schweiz und glaube auch in Deutschland, haben wir schon in der öffentlichen Wahrnehmung eine sehr wohlwollende Haltung gegenüber der PKK und den Kurden. Ob es das immer zu Recht der Fall ist, bin ich mir ehrlich gesagt nicht so sicher. Weil, also man kann auch Kurden nicht so als Einheit politische betrachten, also überhaupt nicht. Ich meine, der Şimşek ist irgendwie stellvertretender Ministerpräsident, der ist ein Kurd. Also es gibt jenste Kurden, die in der Politik, also auf der Seite vom Erdogan stehen und so. Das ist nicht einfach so eine Einheit, die irgendwie unterdrückt wird, sondern es ist explizit halt PKK und ihre nachstehende Organisation oder die ganze Deutschland-Geschichte und so.
Genau. Aber, aber jetzt gerade, wenn Sie ja vielfach eben so von der westlichen Wahrnehmung reden, das stimmt ja schon ein Stück weit, eben, dass da ja vielleicht auch die ganzen eben Prozesse vielleicht in der Türkei, die politischen oder auch eben gerade so die ganzen politischen Gräben vielleicht ja auch halt zu wenig, ja, also weniges Thema jetzt ja bei uns gewesen ist oder auch zu wenig, oder man kennt es ja auch zu wenig. Ich meine, gerade die ganze Stellung, ja, wo das Militär die Türkei hat, also immer noch hat, jetzt sicher weniger. Ja, ich meine, die Türkei kann man ja schon fast sagen, die haben schon fast eine Putsch-Tradition. Also es war jetzt bei weitem nicht der erste Putsch gewesen, wo die Türkei erlebt hat. Ja, ich meine, das ganze Militär, das sieht sich ja auch immer noch, das sind ja so die grossen Hüter von dem Kemalismus, mit dem Laizismus und da so diesen grossen Dogmen, wo halt mal der Atatürk, also der Gründer ja eigentlich von der modernen Türkei, ja auch mal ins Leben gerufen hat. Und dort mag ich mich halt auch noch erinnern. Also ich meine, die AKP auch noch unter dem Erdogan, die sind eigentlich auch eben sehr lang, sehr wohlwollend ja auch angeschaut worden im Westen als eigentlich eben moderate, zwar islamische Partei, aber eigentlich sehr moderat und eigentlich auch so als Vorkämpfer eben, wo einigermaßen klar Stellung bezogen hat, eigentlich gegen den Staat im Staat, wo man ja vielfach gesagt hat, oder, wo ja die Armee so hat. Also ich weiß nicht, ob das aber vielleicht auch gerade in der Türkei manchmal auch Verstand, oder vielleicht so das mangelnde Verständnis vielleicht auch, oder, von dieser Geschichte. Ich meine, der Putsch und all die Entwicklungen, habe ich manchmal das Gefühl, also es ist ja wie so ein Ausbruch von diesen Spannungen, wo eigentlich ja nicht neu sind in dem Land.
Nein, die sind alles andere als neu, aber das findet in unseren öffentlichen Diskussionen halt einfach nicht mehr so statt. Man vergisst halt einfach so ein bisschen, woher die kommen. Mhm. Eben so ein bisschen auch historisch gesehen, woher die Türkei kommt. Ich habe mal mit dem geredet, der in der Schweiz aufgewachsen ist, aber jetzt in der Türkei arbeitet, also Schweiz-Türk sozusagen. Und der hat halt erzählt, eben die Spaltung, die sagt halt, das Land sei eigentlich gespalten, eben in diesen Pro-Erdogan und Kontra-Erdogan. Und das merken wir auch, oder? Wir merken schon einmal, wer auf welcher Seite steht und so. Und auch so die religiöse Separation hat eigentlich so ein bisschen zugenommen. Früher war es normal gewesen, dass irgendwie eine Frau im Minirock und eine Frau, verhüllte Frau irgendwie zusammen auf der Straße geredet haben und so und Zeug und Sachen. Das war überhaupt kein Problem gewesen. Das sage ich jetzt auch nicht mehr so der Fall. Ich weiß halt auch nicht, wie viel da noch Verklärung ist von vergangenen Zeiten, oder? Aber es ist halt einfach so, dass mit dem Aufstieg von der AKP, die AKP, die kommt aus zwei religiösen Parteien raus, die verboten worden sind. Der Erdogan war ja Ende 90er Jahre sogar mal im Knast gewesen, wegen so Zeugs. Eben mit dem Aufstieg von der AKP haben halt so eben die laizistischen, kemalistischen Eliten, die sind halt wie die Verlierer von dieser Entwicklung. Und von dem kommt halt der Widerstand. Das sind ja eigentlich gut gebildete Leute, die halt auch etwas sagen können, die Medien und die Öffentlichkeit und so. Darum ist das halt schon eine schwierige Situation.
Ja, man hat ja, also das ist ja auch vielfach das Thema, dass ja eben gerade die AKP, ja auch gerade auch so die Landbevölkerung, oder, auch dann geschafft hat, auch zu mobilisieren, oder, dass so, also durch das auch ein bisschen eben die Dogmen irgendwie auch ein bisschen durchbrochen worden sind, dass sie die halt irgendwie geschafft haben, abzuholen.
Ja, also was auch immer gesagt wird, und das zeigt eigentlich auch so ein bisschen die Entwicklungszahlen der türkischen Wirtschaft. Die haben auch brutal echt die Wirtschaft gepusht, so in den letzten 15 Jahren, seit sie an der Macht sind. Und gerade auch eben in der Osttürkei, die halt schon sehr unterentwickelt war und wahrscheinlich immer noch ein bisschen ist, also jetzt im Gegensatz zu Istanbul und so, dass sie dort halt viel vorangebracht haben, auch so Infrastrukturprojekte, also was die dort bauen und so, Autobahnen und so, das ist völlig gestört und jetzt Eisenbahnen elektrifizieren und so und Sachen. Also die machen halt auch etwas, oder? Mhm. Und ich finde halt, wir im Westen, wir haben halt so einseitig so ein bisschen das Bild von dem, wir haben halt, unsere grösste Angst ist ja, dass wir irgendwie verislamisiert werden oder so. Und mit dem haben halt die Leute das Problem. Und mir hat das eigentlich noch einer gut erklärt dort. Eben der Erdogan hat irgendwie das Verbot von Kopftüchern an Unis abgeschafft und so. Und das war etwas mega gut gewesen. Und dann muss ich sagen, ja, das ist eigentlich schon etwas Gutes. Wieso soll eine Frau kein fucking Kopftuch anlegen, wenn sie so anlegen im islamischen Land, weißt du? Und bei uns im Westen wird das eigentlich gerade so als irgendwie Schritt hin zu einer Radikalisierung oder so wahrgenommen, oder? Und irgendwie jetzt wird das eigentlich so ein zweites Iran, oder? Eine islamische Republik und so. Mhm. Und ich finde, dort muss man halt schon noch ein bisschen differenzieren. Also, ja. Man kann in der Türkei immer noch Alkohol trinken und ohne Kopftuch rumlaufen. Mhm. Obwohl, vielleicht noch eine lustige Geschichte, also lustige, spannende Anekdote. Wir waren eingeladen in Bursa vom Gouverneur. Und das war wirklich so ein Empfang gewesen, als wären wir irgendwelche Staatsgäste und so. Keine Ahnung, 30 Leute im Raum und so, alle mega aufgeregt und so. Und dann haben wir den übersetzen können und wir haben dem ein paar Fragen gestellt und so. Und es war eigentlich relativ schnell wieder vorbei gewesen. Und dann am Schluss hat jeder Mann eine Krawatte bekommen und die Frauen ein Kopftuch. Ja. Also,
kann man es auch als Foulard brauchen.
Ja, genau. Oder als Nasenbüchel.
Genau. Aber ja, es ist ja vielleicht auch manchmal so, eben, so ich würde sagen, manchmal hört ja auch so aus der westlichen Sicht irgendwie die Türkei ja auch irgendwie im Bosporus auf. Mhm. Also, aber dass da noch sehr viel Türkei irgendwie hinten dran kommt. Ja. Oder respektive, dass die Türkei ja eigentlich erst mehr oder weniger erst mit Bordspiel aus anfängt, ja, wird ja häufig auch vergessen. Ja. Also eben, das ist ja eben gerade der Erdogan, der ist ja super, eben gerade auch in Europa auch gehypt worden, was der eigentlich für das Land wirtschaftlich gemacht hat.
Ja, ja.
Und gerade auch, es eigentlich auch geschafft hat, ja, gerade auch die tieferen Gesellschaftsschichten irgendwie auch abzuholen, oder, mit so einem Wirtschaftswachstum. Mhm. Und eben nicht nur, blöd gesagt, irgend so einen neokapitalistischen Aufschwung für die Reichen. Die Frage ist halt auch noch ein bisschen irgendwie, was passiert jetzt, oder inwiefern ist vielleicht auch seine Politik auch jetzt auf das geschuldet, dass ja vielleicht auch eine Erwartungshaltung anfing rum ist, oder? Also das, man gewöhnt sich ja sehr wahrscheinlich ja auch auf einen wirtschaftlichen Aufschwung, wenn er dann mal rum ist. Und
Man muss auch sagen, der ist natürlich auch noch nicht bei allen angekommen, der Aufschwung. Also.
Ja, ja, nein, ist schon nicht so, dass jetzt irgendwie ganz Ostanatolien top modernisiert wäre, oder?
Ja, nein, aber mir zeigt es halt, dass wieder so, also darum kann ich auch irgendwie nachvollziehen, wieso so viele Türken hinter dem Erdogan stehen, weil der halt einfach wirklich so ein bisschen eine Dynamik reingebracht hat, also seine Politik.
Mhm.
Für die Türken selber halt, also für die einfache Türke, sage ich jetzt da mal ein bisschen überspitzt, dem ist es wahrscheinlich egal, was der Erdogan mit irgendeinem Böhmermann macht oder mit einem Yücel oder ob der jetzt gerade irgendwie gross kriegen in Syrien oder so oder irgendetwas über die EGA ein bisschen lassen, Kampfjet aufsteigen und so, sondern der will halt einfach sein Auskommen haben. Mhm. Und der ist dann zufrieden. Also, zu einem grossen Teil wahrscheinlich.
Mhm.
Und das zeigt halt wieder mal, wie wichtig, also wie entscheidend halt so wirtschaftliche Fragen halt immer wieder sind bei Wahlen und in der Politik. Das ist in der Schweiz genau das Gleiche. Wenn in der Schweiz plötzlich die Hälfte der Bevölkerung arm wäre, dann könnten wir unser super System auch nicht aufrechterhalten.
Mhm.
Das ist eigentlich so stabil, weil eigentlich die Wirtschaft auch stabil ist.
Ja, politisch darfst du sicher deinen Wählern nie erklären, dass sie mit dir als Präsident oder Regierung ärmer werden.
Nee.
Das zieht selten.
Ja, aber du musst es halt auch umsetzen. Irgendwo durch. Was so krass ist, sie sind so mega stolz für ihre Inflationsrate. Die haben nämlich so seit 2005 auf so ungefähr 10% pro Jahr abgedrückt.
Aber die kommen ja auch aus einem ganz anderen. Ja,
also vorher sind sie jetzt eigentlich so geschwankt, so zwischen 120 und irgendwie 50 und so pro Jahr.
Mhm.
Also wirklich ziemlich gestört.
Ja.
Und sie sagen da, dass also die Investitionsagentur, die preist das auch an, also das ist super für Investoren und so, weil einfach alles billiger wird, wenn du eine harte Währung hast, oder? Aber auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, also Inflation halt gerade so für ärmere Leute natürlich etwas Fatales ist, oder?
Mhm.
Und ich weiss auch nicht, wie es da aussieht mit Lohnanpassungen und so, ob die immer angeglichen werden, die Löhne. Ja.
Und was ist sonst noch so? Was haben Sie sonst noch so gelernt?
Soll ich noch ein bisschen erzählen, was ich so gegessen habe? So?
Kannst du noch ein bisschen Werbung machen für...
Come to Turkey.
Für unsere Investoren, die da zuhören.
Ah, ist ja, wir haben da ein exklusives Publikum. Ja, nein, ich weiß halt nicht. Ich bin halt überhaupt kein Wirtschaftsjournalist. Und bin ich auch wahrscheinlich der falsche Mann gewesen, sondern da runtergehen von unserer Redaktion. Weil es halt wirklich viel um Wirtschaftsfragen gegangen ist. Und das ist eigentlich wirklich nicht so mein Gebiet, ehrlich gesagt.
Ja.
Ich kann mir vorstellen, dass es durchaus ein attraktiver Standort ist, schon aus geografischer Sicht. Es ist so ein bisschen für die ganze Nordafrika-Geschichte und so und noch an Osten und so. Wo es ja auch interessante Absatzmärkte gibt, ist es natürlich ein guter Standort. Die Löhne sind relativ tief, eben die Währung ist schwach, also man kann dort schnell mal etwas einposten. Von dem her ist es wahrscheinlich schon attraktiv. Und man muss halt auch sagen, eben, es gibt Firmen, die schon mehrere Jahrzehnte dort sind, die haben jetzt alle politischen Umwälzungen überlebt. Also es ist schon nie irgendein Kommunist gekommen und alle enteignet, oder? Von dem her. Es sind halt die politischen Verwerfungen, die es gegeben hat. Die haben die Firmen nicht wahnsinnig tangiert, offenbar.
Aber jetzt gerade auch eben, vielleicht mit so einer Reise merkt man ja, also jetzt die Türkei wird ja auch jetzt immer mehr, oder vielleicht probiert sie sich ja auch politisch ein bisschen so darzustellen, also so eine Art eigenständige Regionalmacht, oder, wo sicher gerade noch so anfangs 21. Jahrhundert noch ein bisschen anders ausgesehen hat. Wenn ich gerade noch heute einen Zeitungsartikel online noch die durchgeschaut von 2002. Das sind irgendwie. Also da ist irgendwie der ganze Tenor ist irgendwie ganz ein anderer. Also das war wirklich halt auch voll so in dieser EU-Euphorie drin gewesen. Und also klar, dort hast du halt wirklich auch noch auch in der Türkei, also die, bei uns würde man sagen, EU-Tourbus gehabt. ja, also dort ist das wirklich noch so ein, hast fast das Gefühl gehabt, so ein, wie sagt man so, so Türklinken putzen. Bei der EU.
Ja, aber das war auch in der EU noch eine andere Stimmung. Wir haben da noch Rot-Grün in Deutschland an der Macht. Joschka Fischer, der immer ein Befürworter war von der Aufnahme von der Türkei und so. Die SPD auch zu grossen Teilen. In England war auch noch die Labour-Regierung an der Macht. Also das war auch noch so eine andere Stimmung auch da gewesen. Da ist man wirklich davon ausgegangen, dass man diesen Prozess irgendwann da mal zum Abschluss bringt. Aber das ist natürlich auch etwas, was die Türken in Europa vorwerfen. Eben den ganzen EU-Integrationsprozess, also Beitrittsprozess, wo sie sich halt verarscht fühlen, auf gut Deutsch gesagt. Weil man ihnen eben immer gesagt hat, ja, nein, ihr müsst noch das und das und das und das und das erfüllen und so. Und sie haben dann geschaut, dass sie das alles machen. Und 2007 hat es gleich geheißen, nein, sorry, Merkel, Sarkozy haben da dort quasi die Türen zugetan. Ja, das ist halt auch etwas, wo, ja, also das macht das Verhältnis halt nicht einfacher. Auf der anderen Seite kann ich auch verstehen, wieso was man die Türkei vielleicht nicht aufnehmen will. Also ich kann die Haltung verstehen, wieso was man das nicht will. Ich meine, immerhin sind es eben mittlerweile 81 Millionen Einwohner. Das ist eigentlich fast so gross wie Deutschland. Also entsprechend höher wäre das Gewicht von der Türkei in der EU. Wenn man sieht, was man schon für Probleme hat mit Ländern wie Polen oder Ungarn in der EU, dann kann ich mir, also kann ich schon verstehen, dass man sich nicht noch die Türkei mit dem Erdogan als Bein streichen und mit dem noch müssen kutschieren. Also das ist jetzt auch wirklich überhaupt kein Thema mehr. Also der dritte ist in weite Ferne gerückt.
Ja. Aber kommt sicher auch wieder so die gleiche Problematik, die wir ja letzte oder vorletzte Sendung ja auch angesprochen haben, eben, dass man dann halt mit so Unionserweiterungen halt auch neue Leute integriert und vielleicht halt auch eben ganz andere Ansichten von so einem Wirtschafts- oder auch Lebensraum, ich weiß nicht. Ja, das ist dort eben, gerade wenn man jetzt so von so einem Artikel von 2002 liest, das sind überhaupt keine, also das wird mit keiner Silbe irgendwie erwähnt, oder? Das ist dann so.
Das ist auch naiv gewesen, muss man einfach sagen.
Ja,
oder?
Klar, ja. Es ist, ja, man hat, klar, es sind ja sicher immer, es ist ja natürlich das erste Mal eine Wirtschaftsunion gewesen und man hat da sicher mal, ja, vielleicht auch ein bisschen aus einer so neokapitalistischen Warte raus irgendwie da halt neue Märkte gesehen und neue Entwicklungsmöglichkeiten und so weiter. Ja, aber eben jetzt also die ganzen zum Teil auch politischen Verwerfungen oder Dissonanzen, die man jetzt halt hat. Ich glaube, das hat man wirklich schlecht vorausgesehen, ja.
Nein.
Dass da ja, auch Leute integriert werden, die einfach vielleicht schon historisch irgendeine andere Denkweise haben, von so supranationalen Gebilde. Und
ja, und halt auch aus einer ganz anderen, also von einer ganz anderen Geschichte herkommen. Ich meine, das ist ja bei der Türkei auch so. Und das ist halt nicht Westeuropa, auch mental nicht. Das ist halt einfach etwas ganz anderes.
Ja.
Muss man einfach so sagen.
Jawohl. Ja, er hat noch ein bisschen übersessen.
Übersetzt. Das war sehr gut gewesen. Nein, das Highlight war der feinste Iskender Kebab im Originalort, wo der erfunden wurde, in Bursa. Ich war im gleichen Raum, wo schon der Erdogan diniert hat.
Sehr schön. Kommt das auch im Fladenbrot?
Was?
Der Iskender Kebab?
Nein, das ist eigentlich wie ein Kebab-Teller. Der kommt da so ein bisschen Brot. Und der Fleisch und noch der. Das Geilste ist, das ist wirklich. Also, nachher ist das schon ein bisschen schlecht, weil es ist mega viel Fleisch, verdammte hure Joghurtsoße und da kommt noch einer mit in so hure Ankensoße, so flüssig gemachte Anke und rührt noch eine runde Anke über das hure Fleisch ein. Das ist wirklich ziemlich hure Bombe.
Cocktailsoße kannst du nicht wählen.
Nein, aber ohne scharf, mit scharf und so. An Döner essen, ich bin schon nie Döner gewesen, aber das gibt es gar nicht so wie das ja. Das ist eigentlich eine Berliner Erfindung, unser Döner. Ja, und sonst, es ist eben so, auf diesen Reisen, das ist halt immer so gute Hotels, gute Restaurants, wirst abgeholt vom Flughafen in einer verdammten Limousine mit dünnen Scheiben und so. Das ist alles so ein bisschen komisch. Wir hatten dann zum Morgen im Generalkonsulat von der Schweiz. Mhm. Und das ist dann halt schon eine sehr steife Angelegenheit, die eigentlich nichts für mich ist.
Ja.
Fühle ich mich aber nicht so wohl.
Nö, kann ich verstehen.
Alles so förmlich.
Mhm.
Ja, und sonst, ja eben, von der Türkei selber habe ich nicht viel gesehen. Ich bin dann noch ein bisschen Istanbul anschauen, ein paar Stunden, habe ich dann noch können.
Ja.
Aber das hat einfach, ich meine, Istanbul 15 Millionen Einwohner oder so. Oder man weiß ja nicht einmal genau, wie viele Einwohner die haben.
Mhm.
Das ist echt eine riesige, verdammte Megacity. Ja.
Aber halt schon eine geile Stadt, oder?
Ja, ja. Also ich würde nicht wollen, dort leben, ehrlich gesagt. Aber so.
Konstantinopel.
Aber du bist ja auch mal da gewesen. Ja. Hast du mal ein Velo gesehen?
Oh. Ich weiss es nicht.
Nicht ein Velo.
Ich habe keine Erinnerung.
Wirklich nicht ein Velo. Und ich kann so verstehen, ich glaube, nach 2 Minuten wärst du tot.
Mhm.
Du musst schon als Fußgänger aufpassen, wenn du über die Straße läufst, dass du nicht überfahren wirst. Lichtsignale sind mir so Empfehlungen.
Ja, vielleicht sind da noch nicht Wählerstimmen zu gewinnen mit Velo-Konzept in Istanbul.
Ja, ich würde mal sagen, das wäre mal die erste Bedingung für einen EU-Beitritt, Verkehrsregeln sanktionieren. Ja, ich bin mir auch mal so dumm vorgekommen, wenn ich dort an der Ampel gestanden bin und gewartet habe, wie es grün wird. Und dann läuft einfach alle einfach drüber. Und ich kann das einfach nicht. Ich muss warten.
Schweizer Idee.
Der Bünzli.
Ja, dem ist die Stadt mega geil. Also ich bin 2-mal gewesen. Einer ist eben im Sommer und einer ist mehr oder weniger im Winter.
Mhm.
Und ich habe das mega cool gefunden, wie so einfach so die ganze Stimmung von der Stadt irgendwie völlig andere ist. Also klar, das können wir ja da eigentlich auch, dass sich ja, das Leben ein bisschen anders anfühlt im Sommer als im Winter natürlich. Aber was ich lustig fand, also im Sommer ist mir das irgendwie wirklich noch so vorgekommen, so, als wäre es wirklich so ein Tor zum Orient irgendwie. Es ist irgendwie so, hat wirklich so ein bisschen auch den orientalischen Groove halt, ja, mit all diesen Tee-Boys, die da irgendwie mit ihren Tees rumlaufen und irgendwie eishurige Wusel und so in engen Gassen und. Und im Winter ist das irgendwie so voll europäisch. Also so, klar hast du auch weniger Leute irgendwie auf der Straße und es war auch grau irgendwie und einfach so ein völlig anderes Ding war. Mhm. Aber es hat mich noch fasziniert.
Ja, ich muss sagen, mir ist es nicht wahnsinnig europäisch vorgekommen, aber es war auch schon warm.
Ja.
Vielleicht liegt es an dem, aber ja, vielleicht liegt es auch an dem, dass halt auch viel so Moscheen und so, man hat Minarett und so. Mhm. Das war auch mega präsent. Ja, ich bin halt noch in so manchmal in so Ländern gewesen, wo das so Alltag ist. Da ist das immer so etwas, wo mir so sagt, ich bin da irgendwie an einem fremden Ort sozusagen.
Mhm.
Also es ist anders, als wenn du in Deutschland bist und irgendwie durch ein deutsches Dorf durchfährst.
Ja, ja.
Was auch noch krass war, sind so all die Sicherheitskontrollen. Das ist wirklich schräg gekommen. Wir sind dann mal in einem Mall zum Mittagessen. Übrigens hat es in den letzten 10 Jahren 200 neue Malls gegeben in Istanbul. Sind sehr stolz drauf.
Stark, ja.
Das ist wunderschön. Da hat es wirklich so Sicherheitskontrollen, fast wie am Flughafen mit so Metalldetektoren und so.
Mhm.
Auch in dem Hotel, wo ich war, war das auch so gewesen. Und das hat eigentlich mit den Anschlägen zu tun gegeben letztes Jahr. Also jetzt hat es schon länger keinen Anschlag mehr gegeben.
Ja.
Aber der IS ist ja auch mal wach.
Mhm.
Ich bin, glaube ich, das erste Mal in meinem Leben am Anschlagsort gewesen. Dort, bei diesen Moscheen oben, hat es ja mal einen Anschlag gegeben.
Mhm.
Wo mega viele Deutsche gestorben sind. Ja. Eben im Bursa bin ich auch noch gewesen. Das ist wirklich eine mega schöne Altstadt.
Mhm.
Halt so ein bisschen härter, kleiner. Also es ist eine 3-Millionen-Stadt.
Ja.
Das ist einfach fast so gross wie Berlin. aber das ist wirklich so, ja. Merkst du, bist so ein bisschen in der Provinz.
Ja.
Und eine mega historische Stadt. Also es ist auch, ich meine, auch Istanbul ist so krass. Ist das 2500 Jahre alt oder so? Oder noch älter. Ich meine, das gibt es in Europa selten, so alte Städte.
Ja.
Wo es wirklich noch so geht.
Gut, das historische Erbe von Istanbul. Ist sowieso fast unschlagbar, oder?
Ja, ja, von oben drin getoppt das noch.
Genau. Ja, dann bedanke ich mich für deine Ausführungen zu deinem Istanbul-Trip.
Ja.
Istanbul-Bursa-Trip.
Bitte gern geschehen.
Ja, interessant gewesen. über die Investitionsmöglichkeiten in der Türkei etwas zu wissen.
Überlegst du jetzt ein Investment?
Ja, ich weiss eh nicht, wodurch, mit all meinem Geld.
Ja, kauf dich dort irgendwie so eine Schraubenfabrik. So.
Ja.
Steigst du ein im Autobusiness. Das Business mit Zukunft.
Wie, unbedingt.
Wie Journalismus auch.
Ich glaube, ich kaufe mir eine Haselnussfarm.
Das wäre auch wirklich geil.
Nicht Stil.
Oder so eine Kebab-Fabrik. Ja, aber das habe ich mich wirklich gefragt, weil ich den Huren Kebab gegessen habe. What the fuck, wieso gibt es da keine guten Kebabs? Das wäre doch das verdammt super Businessmodell. Einfach einen anständigen Huren Döner, der halt 2 Franken mehr kostet.
Den hast du mal innen gehalten.
Ja.
Vor dem Kebab-Teller.
Ja, das habe ich wirklich eine Business Opportunity geschmeckt. Der Business Case.
Ja. Du musst mal auf Basel, dort gibt es die besten von der Schweiz.
Ist das so?
Mhm.
Aber das sind die Kurden, oder? Das Basel.
Oh, das sind die Kurden. Ich weiß nicht, was dort alles hat.
Gar nicht mehr. Mhm.
Gut. Ja. Oh, das wäre es dann auch gewesen für heute.
Ja.
Dann bedanken wir uns bei den Hörern, wenn sie es hören.
Mhm.
Und gute Woche und bis zum nächsten Mal.
Bis dann.